Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Major Talk und Bjarne vor der Saison bzw. nach der Saison ist vor der Saison der Super Bowl. Er ist Geschichte, trotzdem bei uns noch aktuell, deswegen werden wir heute drüber sprechen. NBA ist auf jeden Fall was los gewesen, da gehen wir rein, Eishockey auch was los in Richtung Dreiseitel und Baseball, jede Menge passiert. Deswegen bin ich froh, dass wir wieder zusammengefunden haben. Bjarne, lass uns den Spaß doch angehen.
Lass uns den Spaß doch angehen. So würde ich es nämlich ganz gut stehen lassen. Wir hören uns ziemlich häufig in den letzten Tagen, aber es ist einfach so viel los. Deswegen, du hast es eben schon angedeutet, pickepackevolle Sendung. Und das nicht mal nur, weil der Super Bowl gerade hinter uns ist. Also von daher, ich glaube, heute kommt wieder jeder auf seine Kosten. Und ich bin einfach gespannt. Ich habe es dir eben schon gesagt, wir haben noch nicht über den Super Bowl gesprochen. Und deswegen bin ich einfach gespannt, was du jetzt da alles zu sagen hast.
Ja, wir haben beide nicht drüber gesprochen. Deswegen wird das für uns jetzt auch teilweise überraschend, was wir hier zu vermelden haben. Willst du so angehen, wir haben alle das Spiel gesehen, deswegen müssen wir da gar nicht groß drauf eingehen. Ich habe mir gedacht, lass uns das doch in dem Sinne nochmal aufarbeiten, indem wir quasi die Schlüsselduelle und die Ways to Win überprüfen, inwiefern das eingetreten ist. Schlüsselduell, für alle, die es nicht mitbekommen haben, war ja bei uns ganz klar diese Rams Defensive Line gegen die Offensive Line der Cincinnati Bengals und die erste Halbzeit hat für die Bengals gesprochen. Die haben das super gemacht, wie ich finde, da kamen sie vielleicht einmal durch, ich glaube es gab zur Pause ein Sack, ein Von Miller nicht zu sehen, ein Aaron Donald überhaupt nicht zu sehen, der wurde teilweise ins Triple-Team genommen. Also bis dahin haben sie es richtig gut gemacht, aber in der zweiten Halbzeit, da war dieser Faktor so dominant und so entscheidend, Bjarne, dass dieses Spiel verdient auch an die Rams gegangen ist, oder?
Ja, am Ende auf jeden Fall. Wie gesagt, du hast es eben richtig gesagt, gerade mal ein Sack in der ersten Hälfte und da haben es die Bengals richtig gut gemacht. Genau das auch, was wir, wo wir gleich nochmal zu kommen, Ways to Win, was wir auch irgendwie gesagt haben, Burrow muss schnell den Ball loswerden und all das ist passiert. Er hatte Anspielstationen, natürlich jetzt nicht immer direkt für unendlich viele Touchdowns gereicht, aber sie waren beweglich und er war einfach bei weitem nicht so in dem Fokus von Donald und Miller, dass sie ihn die ganze Zeit auf den Rasen geschickt hätten. Aber zum Schluss, besonders das letzte Viertel, glaube ich, hat deutlich die Sprache gesprochen, da war ein unfassbares Übergewicht in der Line da und genau das, was wir ein bisschen befürchtet hatten. Ich glaube, am Ende sind es sieben Sacks, glaube ich, gewesen, die Burrow irgendwie hin abstecken musste, dann zu auch noch ja, einmal zumindest ziemlich deftig am Knie verletzt gewesen und ja, es hat am Ende mit unter anderem diese Line natürlich das Spiel entschieden und das war im Vorfeld leider irgendwie schon ein bisschen klar und dass es am Ende genauso gekommen ist, spricht zumindest nur für uns beide, dass wir das genauso auch gesehen haben. Ist auch schon mal ein Erfolg.
7 Sacks, du sprichst es an, das ist tatsächlich Super Bowl-Rekord, zumindest die Einstellung. Das hatten die Cowboys auch schon mal geschafft, aber das merkt man doch, dass es einfach zu viel war. Ich hatte ja in der Sonderfolge gesagt, okay, wenn sie schaffen, maximal 5 Dinger zuzulassen, dann haben sie eine gute Chance. Und ich glaube, 2 Sacks weniger, klar, da waren einige Pressures auch mit dabei, wie beim letzten entscheidenden Play von Aaron Donald, der es mal wieder gerichtet hat hinten raus, wie gegen die 49ers. Aber ich will mich da jetzt nicht selber loben, aber ich glaube, 5 Sacks wären ein Wert gewesen, wo die Bengals noch mehr Chancen gehabt hätten. Du sprichst diese Fast-Verletzung von Burrow an. Man muss sagen, der wurde jetzt in der gesamten Saison, Regular plus Postseason, 70 Mal gesackt. Und dann ist es ein Riesenglück, dass er wirklich dieser weiteren schweren Verletzung, diesmal am anderen Knie, dem rechten Knie, von der Klinge springt. Heute kam dann die offizielle Meldung, es ist wohl eine Prellung des Innenbandes im rechten Knie, keine Operation notwendig, also da wird Cincinnati jetzt einmal ganz tief durchatmen, dass er da wirklich nicht nur durch Adrenalin den ganz großen Schmerz nicht verspürt hatte, dass er da irgendwie weitermachen konnte, das ist jetzt erstmal eine Offseason auch für Joe Burrow, die etwas entspannter ist, dass er nicht wieder in die Reha muss und sonst was, also das ist das Wichtigste vielleicht hinten raus für die Cincinnati Bengals an diesem Super Bowl Sunday. Einer, der nicht so viel Glück hatte mit Verletzungen, müssen wir sagen, ist OBJ, der überragend gespielt hat, nicht nur den Touchdown gefangen und einen überragenden Jubel mit Stollenschuhen auf Kunstrasen hingezaubert. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Und dann fängt er auch noch einen weiteren Pass für viele Yards, 52 Yards nach 2 Catches, danach verletzungsbedingt ohne Fremdeinwirkung raus. Ich kann euch sagen, ich werde da jetzt in die Recherche gehen tatsächlich. Also ich werde erstmals in meinem Leben freiwillig wissenschaftliche Literatur lesen, um herauszufinden, ob es da einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Verletzungsanfälligkeit der Spieler ohne Fremdeinwirkung auf Kunstrasen und Naturrasen. Weil ich erinnere mich an die letzte Saison, wo die 49ers 2-mal in Folge im MetLife gespielt haben, gegen die Jets und dann gegen die Giants. Und da war deren Saison eigentlich danach gelaufen, weil sich alle verletzt hatten an den Knien und sonst was, weil MetLife auch Kunstrasen, natürlich waren da auch Verletzungen dabei, wo die Verteidiger bzw. die Gegenspieler auch einen Anteil zu beigetragen haben, aber das, finde ich, kann nicht sein. Sollte es da wirklich einen Zusammenhang geben, dass du eine Schüssel hinbaust, die 6 Milliarden US-Dollar kostet und dann am Rasen für die Zukunft gespart wird und dann wird ein OBJ, der auch spielentscheidend war zu dieser Phase, rausgehen muss. Und das ist echt bitter. Cooler Moment aber, dass sich dann alle drumherum versammelt haben und gekniet haben, auch in so einem wichtigen Moment. Das muss ich sagen. Und OBJ, absoluter Faktor gewesen. Danach war die Rams-Offensive sowas von aufgeschmissen, weil Cooper Kupp wurde lange Zeit wirklich kaltgestellt. Der ging viel, gar nichts, beziehungsweise nur im letzten Viertel, was dann auch seine Qualität, finde ich, und auch diesen MVP-Status in diesem Spiel für ihn rechtfertigt, weil er in den wichtigen Momenten auch beim vierten Versuch, beim letzten Drive, sich anbietet, das Play macht. Und deswegen für mich die Rams der verdiente Sieger. Das sind so die Punkte, die mir aufgefallen sind. Wir wollen diese Ways to Win nochmal aufgabeln. Also Bengals hatten wir gesagt, Burrow Zeit geben. Das können wir mit 7-6 so sagen. Hat nicht geklappt dann in der Breite der Partie. Deswegen ging in der zweiten Halbzeit ja auch bis auf dieses lange Play, was nicht passieren darf, falls ein Foul gegen Ramsey ist von T. Higgins. Und dann diese Interception, wo dann das Field Goal rauskommt, ist nichts passiert bei den Bengals. Die waren kein einziges Mal in der Hälfte der Rams danach. Das ist dann schon heftig gewesen. Deswegen geht auch dieser zweite Punkt von mir nur so halb auf, weil ich meinte ja, selbst mit Rückstand von einem Score zur Pause passt das. Das ist ja deren Plan sozusagen gewesen. Und sie waren 3 Punkte hinten, heißt, wir haben ein Score-Game. Und dann kommen sie raus in der zweiten Hälfte und übernehmen erstmal eine 20-13 Führung, wo ich dachte, verdammt, schon wieder diese Bengals in der zweiten Halbzeit. Deswegen, das sind eigentlich die Punkte, die geklappt haben, nur eben weil dieser Punkt an der Line für uns ja auch so dominant und so oben drüber stand, war das hinten raus dann für uns nur ein Beigeschmack, diese Ways to Win, weil eben dieses ganz entscheidende Duell an die Rams ging. Wir wollen auf den dritten Punkt bei den Bengals schauen, Lauf etablieren, fand ich tatsächlich, hat gut geklappt. Joe Mixon hat in der zweiten Halbzeit noch einige Yards und First Downs sammeln können, hat sich auch im Passspiel angeboten, nicht nur als Empfänger, als auch als Passgeber. Das war für mich das Highlight dieser Partie, dieses Play, weil ich überhaupt nicht kommen sehen, da bin ich wirklich aufgesprungen und dachte, wow, also so war ich dann bei mir zu Hause mit Kollegen, deswegen. Das war mein Highlight der Partie. Da werden wir gleich noch drauf eingehen, Bjarne. Was so bleibt von diesem Super Bowl. Lass uns auf die Rams schauen. Keine Turnover. Hat nicht geklappt. Trotzdem haben sie gewonnen, weil sie eben dieses Duell an der Linie gewonnen haben. Stafford mit 2 Interceptions, dafür 3 Touchdowns. Und beim letzten Drive überragend. Der Wurf des Jahrzehnts jetzt schon. Dass er da wirklich, Bjarne, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber er guckt zur rechten Seitenlinie und feuert über die Mitte auf Cooper Kupp in ein Fenster, das nicht da ist. Es gibt diese Diskussion jetzt um Matt Stafford. Ist er Hall of Fame? Ist er es nicht? Was ist deine Meinung?
Das kommt direkt die Hall of Fame-Geschichte raus. Ich sag mal so, der Wurf ist Hall of Fame-würdig. Das auf jeden Fall. Also, dass er da woanders hinguckt und dann so ein Ding rausschleudert in so einer wichtigen Phase, perfekt auf Cup, der ist Hall of Fame-würdig auf jeden Fall. Ihn da jetzt direkt reinzupacken, das geht mir jetzt gerade schon ein bisschen zu weit. Trotzdem freue ich mich mega für ihn, dass er zum Ende raus in der Kombination mit Kupp wirklich diesen kompletten Drive nochmal gerettet hat, das Spiel der Rams gerettet hat. Hall of Fame können wir uns dann am Ende der Karriere irgendwie nochmal, oder wenn er vielleicht einen zweiten Ring holt, nochmal drüber unterhalten. Aber der Wurf, hast du richtig angedeutet, der sucht seinesgleichen.
Ich bin da auch zwiegespalten, was das angeht. Es gibt viele Argumente für Matt Stafford, aber auch viele, die eben für einen Richard Sherman sprechen, finde ich, der viele richtige Punkte auch irgendwo anspricht, dass er sagt, ey, wir können jetzt auch nicht jedem eine goldene Jacke geben, weil ist Matt Stafford eine Legende dieses Sports? Weiß ich nicht. Und das wird sich dann, glaube ich, in der Zukunft zeigen, wenn er das auch bestätigen kann dieses Jahr, dass es eben nicht nur dieses eine starke Jahr war. Zweiter Punkt bei den Rams hatten wir Coverage Sacks. Das ist zwar hinten raus nicht nötig gewesen, weil die D-Line sofort durchgebrochen ist, aber ich fand, in der ersten Halbzeit war die Coverage gut, weil die hatten das Duell an der Linie verloren und kassieren trotzdem nur 10 Punkte zur Pause. Das ist dann für die Rams-Defense ein ideales, sagen wir mal, ein idealer Ausgang dieser Halbzeit gewesen, wie ich finde. Guter Start in die zweite Halbzeit, natürlich Pech gehabt durch erstens diesen blown call beim Touchdown von Higgins und dann auch diesen abgefälschten Ball, weil eben OBJ nicht auf dem Feld war, war es ein Ben Skoronek. Der hat nicht die sichersten Hände und dann ist eben die Interception von Chidobe Awuzie da, der, finde ich, ein überragendes Spiel gemacht hat, musste aber auch kurzzeitig verletzungsbedingt raus. Also das waren die Punkte. Wie gesagt, über allem steht dieses Duell an der Linie, sowohl offensiv für die Bengals als auch defensiv für die Rams. Bjarne, ich will jetzt nicht weiter über das Spiel sprechen, sondern vielmehr, was macht für dich diesen Super Bowl besonders, wenn es überhaupt etwas gibt und wie wird der uns in Erinnerung bleiben?
Oh, ich glaube, da gibt es vieles, was es für mich besonders macht. Ich glaube, da kann man anfangen mit einem Sean McVay, der jetzt irgendwie der jüngste Headcoach aller Zeiten ist, der den Super Bowl gewinnt. Das bleibt irgendwie hängen. Aaron Donald, die Bilder bleiben, glaube ich, auch auf jeden Fall hängen, wie du es schon richtig angedeutet hast, schwierig ins Spiel gekommen ist. Wir haben ja wirklich auch nicht nur umsonst du mit der MVP-Auswahl ja berechtigterweise gesagt, okay, da ist einfach ein Riesenfokus drauf auf diesen Mann, der will das jetzt unbedingt, seinen ersten Ring, und er wird so wichtig sein bei diesem Mismatch, und er ist schwierig reingekommen, aber wie er sich da reingefightet hat, am Ende wirklich mit Pressures und mit den Sacks unglaublichen Einfluss hatte und wie er sich gefreut hat. Ich kann mich da an die Tränen erinnern im Interview, genauso wie bei OBJ auch. Auch dort Riesendiskussionen im ganzen Jahr über ihn gewesen oder die letzten Jahre. Er kommt zu den Rams wieder, spielt doch noch so eine wichtige Rolle, spielt so ein unfassbar geiles erstes Viertel und hat dann wieder diese schwere Kreuzbandverletzung. Also auch dort, glaube ich, das sind viele Momente, die einem irgendwie so ein bisschen in Erinnerung behalten. Und für mich ist, glaube ich, das Wichtigste gewesen, besonders bei jemandem wie bei Burrow, dass die NFL einfach weitergeht. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Jetzt viele hatten vielleicht noch so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt hört ein Tom Brady auf. Wer weiß, was mit Aaron Rodgers passiert, ein Roethlisberger, die ganze Zeit, die ganzen alten Veteranen, sagen wir mal, mit denen man vielleicht über die Jahre auch groß geworden ist mit dem Sport, die gehen langsam zu Ende. Und was passiert jetzt wirklich mit dieser Liga? Und ich fand's, auch wenn er vielleicht nicht sein bestes Spiel gemacht hat, er war ja auch relativ selbstkritisch danach, Burrow. Ich fand's, die Bengals waren sehr, sehr knapp dran, waren sehr, sehr kurz davor, dass sie das Ding wirklich geholt hätten. Und das in dieser ersten Saison mit dieser positiven Mega-Überraschung. Und ich nehme die Bengals einfach als das positive Etwas mit, was ich von dieser Saison irgendwie habe, auch von diesem Super Bowl, egal ob sie es am Ende geholt haben, egal ob alles gut gelaufen ist oder nicht, dass Cincinnati sich nach so vielen Jahren mir wieder so präsentieren konnte mit so einer jungen Truppe, die irgendwie Spaß macht, die Fehler macht, aber die unbekümmert darauf losspielt, die irgendwie auch ein bisschen geil drauf ist, arrogant zu sein, aber dieses positive Arrogante im Sport, was du manchmal auch brauchst, um erfolgreich zu sein. Und ich fand's mega geil, muss ich sagen. Das Spiel hatte natürlich auch mal Phasen, wo es vielleicht ein bisschen langweilig wurde, aber insgesamt stand es für mich perfekt zu den Playoffs dieses Jahr. Es war bis zur letzten Sekunde spannend, und ich glaube, genau deswegen gucken zumindest du und ich Football.
Beim Sportlichen gehe ich überall mit. Was mir persönlich bei diesem Super Bowl gefehlt hatte, ist das Drumherum. Also ich hatte das Gefühl, dieser Super Bowl definiert sich darum oder darüber, dass er im SoFi Stadium ausgetragen wird, dieser geilen Schüssel. Mehr war es nicht. Also es liegt auch an NBC ein Stück weit, dass diese Team-Intros, finde ich, sehr, sehr mau immer sind. Also hier im Deutschen, im World Feed hatten wir gar keine Einführung der Mannschaften. Da ist einfach nur, okay, jetzt kommen die Rams, jetzt kommen die Bengals, und dann waren sie schon wieder auf dem Feld. Da finde ich, hätte man mehr machen können. Das finde ich persönlich bei Fox und CBS immer besser umgesetzt. Dwayne The Rock Johnson, der eine geile Ansprache hält, aber für mich zum völlig falschen Zeitpunkt. Also du tust keinem dann Gefallen, wenn die schon alle nach dem Contest auf dem Feld stehen und er zieht seine Show ab. Mach das doch zur Einführung, wenn die auf das Feld laufen durch diesen Tunnel. Das wäre geil gewesen, wie es ja auch vor 2 Jahren war. Aber dann stehen alle auf dem Feld und dann, ja, AJ Brown twittert, too much talking, wo ich vollkommen mitgehe, dass ich sage, ey, jetzt lass doch endlich mal losgehen. Die mussten jetzt 2 Wochen auf das größte Spiel ihrer Karriere warten. Und dann kommt noch so ein Show-Heini daher, der ja auch dazu gezwungen wird, in dem Sinne, das genau dann zu machen von den Verantwortlichen. Also dieses ganz Besondere, dieses Emotionale im Vorhinein fehlte mir persönlich ein bisschen. Ich weiß noch, im letzten Jahr, klar, da war auch mit Corona eine ganz andere Lage weltweit, auch in den USA. Aber da gab es diesen Film, der mich auch jetzt vor einer Woche nochmal unfassbar berührt hat, wo ich Gänsehaut hatte, mit Vince Lombardi, wie der plötzlich da im Stadion auf dieser Leinwand steht und geile Worte einfach nur abreißt. Das hat mir ein bisschen bei dem Super Bowl gefehlt. Sportlich, wie gesagt, ein super Event, hat Spaß gemacht, die Partie, es war spannend, passend zu den Playoffs, coole Mannschaften dabei. Einschaltquote war ja auch in den USA wieder überragend mit 112 Millionen Zuschauern, so viele wie lange nicht mehr. Also da waren sie auch nah am TV-Rekord dran. Ich glaube, oder ich weiß, das meistgesehene Event in den USA war Super Bowl 49 mit 114 Millionen Zuschauern. Also da waren sie nah dran. Und wie gesagt, die Zukunft der Liga, sie bleibt auch, wie du sagst, weiterhin rosig. Predictions können wir uns, glaube ich, beide loben. Sieger richtig getippt und Punktedifferenz, da können wir mitgehen. MVP hattest du, Cup gecallt sogar?
Ja, siehste, habe ich gemacht, ja.
Also alles richtig gemacht.
Ja, ich glaube, zu MVP kann man vielleicht noch ganz kurz sagen, hätte Aaron Donald natürlich, glaube ich, auch verdient gehabt. Ich glaube, da wären beide Calls jetzt nicht falsch. Es ging zwischen den beiden, aber auch das hatten wir im Vorfeld ja schon gesagt, dass da die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass wenn die Rams gewinnen, dass einer von beiden oder beide im besten Fall ein richtig gutes Spiel machen. Ich glaube, Cup am Ende, besonders mit diesem letzten Drive, wo er wirklich das mit Stafford komplett rumgerissen hat, das Ruder, OBJ schon draußen, und alle wussten, es muss jetzt über Cup gehen, und er das dann so nach und nach die Dinger fängt, natürlich dann auch wieder den entscheidenden Touchdown am Ende hat. Kann ich, glaube ich, am Ende verstehen, aber ich glaube, Aaron Donald wäre auf jeden Fall auch keine falsche Wahl gewesen.
Ja, Halbzeitshow gab es ja auch noch, fand ich gut, war aber vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach oben. Einer, der es gefeiert hat, Bjarne, war LeBron James. Und zu dem kommen wir jetzt, beziehungsweise zu dessen Sportart, dem Basketball und der NBA.
So sieht es nämlich aus. Ich glaube, zur Halbzeitshow hätten wir jetzt nochmal eine extra Folge machen können, so intensiv wie darüber danach auch nochmal diskutiert wurde. Aber ich glaube, das lassen wir einfach mal lieber beiseite und widmen uns wirklich der nächsten Sportart, der NBA, so wie du es richtig schon gesagt hast. Denn dort, Freddy, ist nicht weniger Drama oder Hollywood gefühlt in den letzten Tagen abgegangen. Und deswegen müssen wir uns das Ganze in Ruhe nochmal aufdröseln, bevor wir vielleicht zu dem großen Trade kommen, von dem ihr wahrscheinlich auch alle schon gehört habt und über den wir letzte Woche auch schon so ein bisschen gesprochen haben, will ich nochmal kurz erstmal auf den deutschen Trade gucken, der uns alle so ein bisschen überrascht hat, Freddy, mich zumindest. Denn Dennis Schröder und Daniel Theis haben die Teams getauscht. Dennis Schröder ist von den Boston Celtics weg zu den Houston Rockets und dafür Daniel Theis zurück nach nur einem Jahr zu den Boston Celtics, wo er ja bis vor einem Jahr noch gespielt hat. Wann hast du davon erfahren und was war so dein erster Gedanke zu dem Trade, als du es gelesen hast, dass Dennis zu den Rockets geht?
Erfahren habe ich es wahrscheinlich später als du. Trade Deadline war ja am Donnerstag. Ich glaube, ich habe es dann Freitag, Samstag mitbekommen, weil ich dann doch eben sehr, sehr um den Kosmos Football gekreist bin und in den letzten Tagen. Aber überrascht war ich auf jeden Fall. Also dieser Fakt, dass Dennis Schröder die Boston Celtics wahrscheinlich verlassen würde, der war ja für uns auch nicht irgendwie unantastbar. Also das war ja schon gut möglich, weil es eben viele Punkte gab, wie das Finanzielle für Boston, als auch das Spielerische. Und ich finde, jetzt merkt man, dass die Celtics das beides gut gelöst haben. Sowohl das Spielerische als auch das Finanzielle. Für Schröder sicherlich erstmal enttäuschend, weil das ja nicht die Situation ist, die er unbedingt im Kopf hatte. Der dachte schon, okay, vielleicht geht's in Richtung Chicago, Richtung Milwaukee, Miami, wer weiß. Also irgendwo, wo ich auf jeden Fall mal in die Playoffs komme und vielleicht wieder um den Ring mitspielen darf. Wurde es nicht. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Daniel Theis gekommen ist, weil den hatten sie ja erst vor einem Jahr dann doch weggegeben. Allerdings weiß man ja auch, dass Brad Stevens, der jetzt General Manager ist, ein Fan von ihm war schon immer. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich das Team in Boston mit den Celtics findet, weil der Lauf ist gut. Die bekennen sich ganz klar zu ihren Starspielern Jaylen Brown und Jason Tatum. Defensiv sollten jetzt auch richtig gut aufgestellt sein. Deswegen will ich auch Boston, gerade auch mit dem guten Lauf, nicht irgendwie vergessen momentan.
Sagst du vollkommen richtig an, wird später auch nochmal ein kurzes Beispiel werden, wenn wir unter anderem auf eine andere Truppe schauen, die sich jetzt sehr prominent verstärkt hat und doch heute Nacht mit ihnen den Boden aufgewischt wurde, als es gegen Boston ging. Theis sehe ich genauso wie du, spektakulär, dass er wieder zurück ist in Boston, zeigt nur nochmal mehr, dass da irgendwie vor einem Jahr doch so ein bisschen aneinander vorbeigesprochen wurde, so heißt es richtig, denn wie du es ja auch schon richtig angedeutet hattest, Theis ist eigentlich sehr beliebt in der Franchise gewesen, hatte da auch gute Leistungen gezeigt über Jahre und schön für ihn, dass er wieder zurück ist. Für Dennis natürlich eine ganz andere Situation, auch das eben hast du schon angesprochen. Er wurde mit Chicago, mit den Milwaukee Bucks in Verbindung gebracht, jetzt spielst du plötzlich bei den Houston Rockets, die wirklich ganz, ganz weit unten in der Liga rumtaumeln. Er selbst hat dazu gesagt, er hatte jetzt schon ein Spiel tatsächlich gegen die Utah Jazz mitgemacht. Am Montagabend, glaube ich, war es 101-135 Niederlage. Schröder selbst, glaube ich, 18 Minuten hat er mitgewirkt. Gerade mal auf 4 Punkte gekommen, 3 Rebounds, 5 Assists. Darf man jetzt aber noch nicht zu hoch hängen. So ehrlich muss man ja auch sein. Er war da gerade mal, ich glaube, gute 2 Tage überhaupt mit der Mannschaft zusammen. Also das will ich jetzt gar nicht bewerten. Trotzdem hat er nach dem Spiel gesagt, okay, ich war schon überrascht. Wir hatten davon überhaupt noch nichts gehört von den Rockets bis jetzt. Ich habe gestern mit dem Management nur ganz kurz darüber gesprochen. Ich freue mich jetzt hier zu sein, bin aber ganz ehrlich überrascht. Und jetzt fertig ist natürlich die Frage, wie geht es mit ihm weiter? Und da liegt natürlich am naheliegendsten, klar, die Option, er spielt halt dieses halbe Jahr noch zu Ende oder die Saison zu Ende und wird halt im Sommer dann eh wieder Free Agent und kann sich um einen neuen Verein bemühen. Oder aber es wird noch die kurzfristige Variante und er landet auf dem Buyout-Markt. Das heißt, er kauft sich sozusagen aus dem Vertrag raus, beziehungsweise die finden dann eine Lösung mit den Rockets. Was hältst du für am wahrscheinlichsten? Glaubst du, wir sehen Schröder jetzt zumindest für die nächsten 3 Monate noch in Houston die Saison zu Ende spielen? Oder glaubst du, okay, der könnte vielleicht die Tage doch schon nochmal wieder interessant für eine andere Option werden?
Ich glaube tatsächlich, dass wir ihn in diesem Jahr oder in dieser Saison nur noch in Houston sehen werden, weil diese Franchise mit ihm dann doch einen Plan hat, und zwar diese ganzen jungen Talente auszubilden, die sie eben da haben, auf der Point Guard oder auf den Guard-Positionen. Und da kann dir Schröder sicherlich viel geben, weil er jetzt doch einige Franchises in dem Land gesehen hat. ich persönlich glaube eben auch aus diesem Grund nicht, dass er auf den Buyout-Markt kommt, weil eben, wie du schon sagst, beide Parteien dem zustimmen müssen. Und Houston hat die Idee, will diese Erfahrung nutzen, die John Wall ja eben nicht anbieten wollte. Deswegen glaube ich nicht, dass die sich da trennen werden, zumindest im Einvernehmlichen. Deswegen glaube ich, Schröder wird da bleiben. Es ist auch eine Frage, er möchte ja zu einem Team, was ein Contender ist. Da hat aber auch eine begrenzte Zeitfrist. Ich habe das genaue Datum nicht im Kopf, aber
1. März, kann gut. Ich aber leider noch mal erklären, also, aber 1.
Wenn
März,
er, ja. Also es ist ja auch nicht lange hin, so, und wenn er bis dahin nicht weg ist, dann werden sie ihn auf keinen Fall weggeben, macht ja auch für ihn keinen Sinn mehr, weil er wird eh nicht in den Playoffs spielen dürfen, bei einem Team, das sich qualifiziert. Deswegen glaube ich schon, wo ja auch alle in Houston gesagt haben, wir wollen ihn hier haben, wir finden das cool, er redet da natürlich ein bisschen zwischen den Zeilen, aber ich glaube, Dennis Schröder wird, ob er es will oder nicht, wenn dann bei den Rockets diese Saison zu Ende spielen.
Sehe ich ähnlich wie du, vielleicht da viele Punkte, die du schon angesprochen hast, die vollkommen richtig sind. Es sind gleich 7 Akteure im Rockets-Kader, jünger als 21 oder 21 oder jünger, sagen wir mal so. Das heißt, er soll da wirklich mit seiner Erfahrung das Team so ein bisschen anführen und einfach so ein bisschen sein Bestes geben. Ist ja manchmal auch gar nicht so verkehrt, sich da vielleicht wirklich in den Fokus spielen zu können, als jemand, um den dann zumindest jetzt 3-4 Monate so eine Franchise rum funktioniert, der im Mittelpunkt des Ganzen ist. Das war ja in Boston, so ehrlich müssen wir ja sein, überhaupt gar nicht. Da war ja hinter Tatum und Brown der dritte Spieler, wenn überhaupt, der dann mal irgendwie an den Ball gekommen ist. Und auch das ja unter anderem vielleicht ein Grund, warum Boston am Ende auf ihn doch leichter verzichten konnte. Und zum Buyout-Markt habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben, vielleicht für alle, die sich jetzt irgendwie wundern, okay, was ist das überhaupt, was passiert da überhaupt? Vielleicht hier nochmal ganz kurz die Erklärung. Also es wäre möglich, dass er sich mit Houston darauf einigt, dafür müssten beide Parteien zustimmen. Also der Spieler muss in den meisten Fällen so ein bisschen auf einen Teil des Gehalts für die Restsaison verzichten, um dann als Free Agent auf den Markt zu kommen. Er kommt allerdings nicht sofort als Free Agent auf den Markt, sondern erstmal 48 Stunden auf diese berühmt-berüchtigte Waiver-List. Da können dann Teams ein Interesse hinterlegen und den Spieler, ja, aus dem Vertrag, den er jetzt gerade schon hat, sozusagen den Vertrag übernehmen und ihn dann bekommen. Wenn zwei Teams gleichzeitig ein Interesse haben, dann bekommt immer das schlechtere Team mit der schlechteren Bilanz in der aktuellen Tabelle sozusagen den Zuschlag. Aber das Problem ist natürlich, gleichzeitig muss so ein Bieter auch den Platz dafür haben, diesen Vertrag zu übernehmen. Ne? Wenn wir jetzt Richtung Cap Space gucken, Richtung Stichwort Gehalt, das heißt, Schröder verdient immer noch um die 7 Millionen. Das muss man dann immer noch mal erstmal als Cap Space frei haben, um ihn zu übernehmen. Genau das Gleiche ist, wenn er nach 48 Stunden von dieser Liste runterkommt und dieses Unrestricted Free Agent wird, auch dann können Teams ihn dann nehmen, wenn eine gewisse Art von Cap Space, also von Gehaltsgrenze noch vorhanden ist, kann man ihn unter Vertrag nehmen. Aber da ist dann natürlich auch die Frage, okay, das Richtige, was Ferdi eben angesprochen hat, Schröder will ja auch nicht zu jedem. Also würde mich wundern, wenn er jetzt von den Rockets irgendwie weggeht, nur weil er dann zu den Sacramento Kings geht oder irgendwas, sondern will er ja schon, wenn er die Saison noch woanders spielen möchte, zu einem Team, das in die Playoffs kommt. Da hat er nur, eben schon angesprochen, bis zum 1. März Zeit. Das ist ein entscheidendes Datum im Kalender, denn an dem Tag ist der letzte Tag, an dem vertragslose Spieler, was er ja dann wäre, wenn es diesen Buyout gibt, bei einem neuen Team unterschreiben können, um noch für die Playoffs spielberechtigt zu sein. Jeder Tag, jede Sekunde nach dem 1. März bedeutet, er könnte zwar immer noch wechseln, aber er wäre dann für die Playoffs und für die restliche Saison raus. Das wäre ja nicht der Grund und nicht das Ziel für Schröder. Deswegen sehe ich es ähnlich wie du. Ich glaube, er wird in Houston das Ganze zu Ende spielen, um sich für einen neuen Vertrag mal wieder für den Sommer empfehlen zu müssen. Und ich glaube, damit soll es auch erstmal gewesen sein. Ich glaube, alles weitere, Ferdi, lass es uns besprechen, wenn wir wirklich weiter wissen, in spätestens 2 Wochen, wenn es genau der 1. März ist, ob es bis dahin noch zu diesem Buyout gekommen ist oder ob Schröder in Houston bleibt. Und lass uns zum zweiten, wirklich doch nochmal deutlich größeren, spektakuläreren Trade kommen. James Harden und Ben Simmons. Es ist wirklich passiert. Ich weiß, wir haben vor 10 Tagen drüber gesprochen und beide die Chance doch irgendwie noch für relativ klein gehalten. Es waren Rumoren da und man merkte, James Harden war auch wirklich nicht mehr richtig zufrieden in Brooklyn. Aber wir hätten es uns doch eigentlich nicht für möglich gehalten, dass das wirklich passiert. Jetzt ist es so. James Harden wird nicht mehr bei den Brooklyn Nets spielen, sondern ab sofort für die Philadelphia 76ers und Ben Simmons. Und die Philadelphia 76ers sind sich endlich gegenseitig los und er heuert bei den Brooklyn Nets an. Ferdi, ähnliche Frage wie eben. Da gehe ich mal davon aus, das wirst du deutlich früher mitbekommen haben. Ich glaube, das kriegt man auch in der NFL-Blase mit, dass James Harden plötzlich wegtradet. Sag doch einfach noch mal kurz, ich kann mich dran erinnern, du hast letztes Jahr gesagt oder letzte Woche gesagt, A, du kannst dich nicht wirklich dir das vorstellen und B, du hättest sogar einen heimlichen Gewinner von der ganzen Geschichte. Kannst du das vielleicht nochmal kurz wiederholen und siehst du es immer noch so?
Ja, also erstmal, ich habe es dann doch schon am Donnerstag mitbekommen, also als es passiert ist, und ich habe auch mittlerweile immer mehr das Gefühl, okay, also es kamen ja auch noch Geschichten on top jetzt dazu, die, ich glaube, seit letzten Dienstag, wo wir aufgenommen haben, die das Ganze natürlich verändert haben, wo man auch das Gefühl hat, okay, James Harden wollte unbedingt raus, da stimmt die Chemie nicht mehr, hat da keinen Bock drauf, wieder in Brooklyn wohl Basketball gespielt werden soll, das passt nicht mit seiner Einstellung und mit seiner Vorstellung vom Basketball. Und deswegen finde ich diesen Trade insgesamt sehr sinnvoll. Ich hatte ja den leichten Gewinner gesagt, dass es für mich die 76ers wären. Ich muss generell sagen, für mich gibt es keinen Verlierer. Das kann man auch ganz klar sagen. Also beides sind Gewinner in dieser Situation. Ich fange mal einfach mit Philadelphia an, weil ich die genannt hatte. Für mich ist halt dieser Punkt, du bist Ben Simmons, ja, in dem Sinne klingt zwar blöd, aber du bist ihn jetzt los. Du hattest ihn halt im Team, in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Das heißt, du verlierst ja für das aktuelle Team und von der aktuellen Saison, wo er kein Spiel gemacht hat, verlierst du nichts. Du gewinnst ja nur, zumindest jetzt im direkten Tausch mit Harden, gewinnst ja nur James Harden, der gegen nichts deutlich besser ist als, ne, ist ja klar. Und ich finde, das insgesamt dann vielleicht, was für Brooklyn spricht, ist, dass Daryl Morey dann doch etwas mehr abgeben musste als noch im Sommer geplant. Also er wollte ja, Ben Simmons ist das ultimative Trade-Paket und ich bekomme einen Top-30-Spieler wie eben James Harden im Gegentausch und noch was dazu. Er musste jetzt auch ordentlich geben, um ihn loszuwerden in dem Sinne und auch eine gesunde Saison von Embiid vielleicht ausnutzen zu können. Also diese zwei Erstrunden-Picks, dazu noch Seth Curry und Andre Drummond, das ist, finde ich, dann von diesem Aspekt, der vielleicht sogar Brooklyn etwas besser gelungen, weil ja auch Harden für sie dann eher eine Belastung in den letzten Wochen und Tagen war. Simmons ist ein absolutes Upgrade in der Defensive. Seth Curry hilft jetzt auch gerade, wenn Durant nicht spielt. Das haben wir diese Nacht schon gesehen mit seiner Effizienz von außen. Also beide haben gewonnen. Ich bin auf beide Teams sehr gespannt. Die Frage wird wahrscheinlich sein, welches Team findet sich zuerst und kann dann den Schalter umlegen und in den Playoffs durchstarten?
Das ist am Ende wirklich die interessante Frage. Vielleicht da, du hast eben schon, wie so häufig, wie man dich kennt, die meisten Punkte schon wieder abgearbeitet. Wie so eine fleißige Arbeitsbiene. Kannst du dir wieder einen gelben Sticker ans Heft, kriegst du nachher noch. Wirklich einen gelben Sticker. Nein, vielleicht um alle das nochmal ganz kurz auf dem Laufenden zu halten. Also der Trade beinhaltet jetzt nicht nur Simmons gegen Harden, sondern wie du eben schon richtig gesagt hast, die Nets erhalten nebenbei noch Seth Curry, Andrew Drummond und den Erstrunden-Pick 2022 und 2023. Ich glaube auch noch einen Erstrunden-Pick 2027 habe ich mir jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber da war noch irgendwas anderes. Also wirklich ein richtig dickes Paket. Und neben James Harden wechselt auch noch Paul Millsap von den Nets zu den Sixers. Und dementsprechend wirklich, finde ich ganz interessant, wie du es gesagt hattest, dass es zwei Gewinner gibt für dich. Sehe ich nämlich eigentlich sogar ähnlich. Ich war auch zuerst so der Meinung, okay, die Nets, ganz ehrlich, also das eigentlich gehen sie da zumindest im 1-zu-1-Tausch deutlich als Verlierer raus, besonders mit dieser Argumentation, du hast Ben Simmons die ganze Zeit, hat jetzt nicht gespielt und er ist jetzt ja auch erstmal nicht sofort für die Nets einsetzbar. Also er muss ja weiter wieder trainieren, er muss erstmal wieder rankommen, Match-Fitness, all das Thema. Der ist jetzt seit 7 Monaten raus, der Bursche, so und oder sogar noch länger. Und da ist natürlich ein James Harden, auch wenn er gerade ein bisschen angeschlagen ist, aber der dann nach dem All-Star-Break wieder zurückkommt, eine deutliche Verstärkung für die Sixers. Aber mit diesem Gesamtpaket, besonders mit Curry, auch mit Drummond und die Zukunft Richtung Picks, sehe ich es genauso wie du, ist wirklich eine, ich glaube, ein Win-Win für beide Parteien. Hat man auch relativ selten in dieser Liga, dass man das irgendwie von Trades behaupten kann, dass da beide mit gesunden, guten Vorstellungen rauskommen und besonders die Spieler auch glücklich sind. Ne? Und das hört man ja direkt schon raus. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen mit das Interessanteste, die ganzen Stimmen drumherum. Und da hat James Harden ja wirklich deutlich gemacht, okay, er wollte unbedingt wieder mit Daryl Murray zusammenarbeiten, den er ja schon aus Houston, aus der Zeit bei den Rockets, über viele Jahre kennt. Und er wollte weg bei den Nets. Er lässt auch so ein bisschen, was ich interessant werde, Ferdi, so ein bisschen durchklingen, dass unter anderem die Geschichte um Kyrie Irving mit ein Grund, jetzt also ein ganz kleiner Grund gewesen sein könnte, dass er sagt, okay, ich will wieder bei einem Team oder von Jungs umgeben sein, von denen ich weiß, da tut wirklich jeder alles, um zu gewinnen. Und das, oder tut das Nötigste, um zu gewinnen. Und finde ich schon interessant, die Aussage. Hast du es auch so wahrgenommen, dass es vielleicht so ein kleiner Seitenhieb gegenüber Kyrie sein könnte, oder interpretiert man da zu viel rein?
Man sucht natürlich immer die Geschichte dabei. Ich meine, jetzt allein im Rahmen dieses Trades, was wurden da alles für Seitenhiebe verteilt, ne? Ob es jetzt Durant war, der ihn beim Draft fürs All-Star-Game nicht genommen hat oder sonst was. Klar, wenn man das so interpretieren möchte, finde ich, hat er nicht Unrecht, weil eben Kyrie Irving sich über das Team stellt. sein eigenes Ding durchzieht, sich auch natürlich nicht nur über das Team, sondern auch über die Gesellschaft stellt und das Gemeinwohl. Deswegen, ja, kann ich verstehen. Ich finde, bei beiden merkt man jetzt so eine Aufbruchstimmung. Also beide waren jetzt schon wieder an der Seitenlinie für ihre neue Franchise, dass da vielleicht etwas mehr Motivation ist. James Harden, wie gesagt, der braucht noch ein bisschen, wie du es ja auch schon benannt hattest mit dem All-Star-Game, dass er danach wieder reinkommen wird. Ich bin sehr gespannt auf ihn, ob er sich vielleicht wieder in diesem Umfeld von Daryl Morey, das er ja auch aus Houston schon kennt, wohler fühlt als in Brooklyn und auch da wieder aufgeht. Vielleicht hilft das ja auch so ein bisschen einfach mit der Bockheit oder mit dem Bock aufspielen überhaupt, dass dann eine Verletzung vielleicht etwas mehr verkraftbar ist. Bin ich gespannt und der Osten wird dadurch einfach nur noch geiler in diesem Jahr.
Ich wollte gerade sagen, wird einfach noch viel interessanter. Der Osten sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das Einzige, was man auch irgendwie zu Harden hinzufügen kann, wie gesagt, Ende Februar wird er sehr wahrscheinlich oder Anfang März wieder einsatzbereit sein. Kevin Durant war lange not amused und hat sein Veto tatsächlich eingelegt gegen diesen Wechsel oder gegen diesen Trade bis zum Donnerstag, dann bis zum Ende der Trade-Deadline, wo er dann irgendwann gemerkt hat, okay, das hat keinen Sinn mehr. Harden ist nicht mehr glücklich hier. Er hat auch die letzten Wochen eher wirklich dürftig performt. Egal, ob es im Training, im Spiel, wie auch immer war. Er wollte weg aus Brooklyn. Welche Gründe es am Ende wirklich auch hatte, das wird er für sich selbst wissen. Er ist zumindest glücklich. Und auch Kevin Durant hat dann irgendwann, obwohl er im Nachhinein noch ein bisschen gestichelt hat, das mit dem All-Star-Veto hast du eben gerade schon erzählt, dass er ihn da nicht unbedingt picken wollte und bis zum Schluss irgendwie versauern lassen hat, weil er keinen Bock hatte, irgendwie was zu ihm zu sagen. Aber ich glaube, Harden ist glücklich jetzt, hat gesagt, er spielt jetzt mit einem der besten oder dem besten Big Man der Liga mit Joel Embiid zusammen. Und auf dieses Zusammenspiel können wir, glaube ich, wirklich richtig, ja, uns freuen und gespannt drauf sein. Das Gleiche bei Simmons, über den man sich, glaube ich, auch einfach freuen muss, fertig, um da das Ganze irgendwie vielleicht jetzt auch fertig zu machen langsam, dass er wieder spielen kann oder spielen darf in den nächsten Wochen. Das haben wir so häufig gesagt, dass wir ihn, das ist so schade, dass ein Spieler seiner Qualität irgendwie das ganze Jahr auf der Bank versauert. Es hat viele Gründe am Ende. Jetzt nicht nur noch, weil es nicht mehr funktioniert hat zwischen Philly und ihm. Er hat ja auch offen zugegeben, okay, er hatte auch einfach mentale Probleme. In Philadelphia hat sich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Es ging ihm eine Zeit lang sehr, sehr dreckig. Auch das ein Grund, warum er jetzt immer noch ein bisschen ein paar Wochen brauchen wird, bis er dann zum ersten Einsatz kommt. Aber da vielleicht von dir nochmal das kurze Statement, Freddy. Einfach, glaube ich, schön für ihn auch, dass er jetzt aus dieser Geschichte in Philadelphia raus ist.
Ja, bin ich auch gespannt, weil, wie gesagt, es wurde so viel über ihn geschrieben mit schlechter Einstellung, diesen Trainingsrauswurf und sonst was. Man hat dann ja schon, finde ich, ein Stück weit vergessen, dass Ben Simmons immer noch ein hervorragender Basketballspieler ist, der auch gerade mit seinen defensiven Qualitäten, glaube ich, in Brooklyn jetzt perfekt eingesetzt werden wird. Er muss ja offensiv nicht mehr gestalten und muss auch gar nicht mehr da sein in den wichtigen Momenten. Dafür gibt es andere große Namen da, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Mentale Gesundheit, er sagt ja auch, es war kein Grund oder diese Aussagen von Doc Rivers, von Embiid, die ihn da irgendwie, ja, sag mal, schlecht gelaunt zurückgelassen haben. Weiß nicht, ich sehe es wahrscheinlich nicht so, er wird es wahrscheinlich öffentlich so sagen, aber wenn du mentale Probleme hast, dann ist ja jeder Support von deinem Umfeld wichtig. Und wenn deine Mannschaft, mit der du so viel Zeit verbringst im Normalfall, dich dann so hängen lässt, wo ja auch beide Seiten natürlich dazugehören, aber da, glaube ich, kann man jetzt einfach froh sein, dass Ben Simmons in Brooklyn etwas mehr Liebe und Unterstützung erfährt.
Ja, ich glaube, da kann man Ausrufezeichen hintermachen. Muss nicht mehr viel weiter gesagt werden. Wie gesagt, die Stimmung zwischen ihm und Joel Embiid wird eisig bleiben. Auch das haben Aussagen von Embiid danach nochmal bestätigt. Lohnt es jetzt aber nicht mehr, da den großen Wert drauf zu legen, denn das ganze Thema ist zu Ende. Deswegen vielleicht da zum Schluss nochmal drauf schauen. Es gab jetzt schon die ersten beiden Spiele, auch das hast du gesagt. Auch ohne Simmons und ohne Harden zwar noch, aber vielleicht so mit den ersten ein, zwei Finger zeigen, denn Harden hat ja zum Schluss noch gesagt, okay, das große Ziel muss jetzt sein, in diesem Jahr schon den Championship-Titel im Endeffekt, beziehungsweise den Titel in Visier zu nehmen. Das ist sein großes Ziel, das will er mit Philadelphia erreichen. Da hat er jetzt erstmal gestern Nacht zumindest von der Bank mit einem Jersey an, was ich so noch nie gesehen habe und ich hoffe auch nie wieder sehen muss. Das Jackett, was er da angezogen hat, hatte alle Farben des Regenbogens vereint und in ganz komischer, gruseliger Art und Weise. Also ich hoffe, das hat sich aus meinem Kopf oder meinem Gedächtnis bis nächste Woche wieder gestrichen, auch wenn ich es bezweifle. Jedenfalls hat er von der Seitenlinie aus sehen müssen, dass die 76ers fertig von den Boston Celtics, die du eben schon angesprochen hast mit ihrem positiven Lauf, sowas von vermöbelt wurden. Also 87 zu 135, Halleluja. Jaylen Brown und Jason Tatum haben beide im Alleingang eigentlich fast schon dafür gesorgt, dass es am Ende 48 Punkte Blowout zwischen den beiden war. Also Franchise-Rekord, was das angeht. Wahnsinnige Vorstellung bei den Nets dagegen. Seth Curry hat sie gerettet das erste Mal. Und ich glaube, diese Erleichterung, die dürfte fast bis nach Hamburg und Bremen spürbar gewesen sein, die da aus der Brooklyn-Kabine rausgekommen ist. Denn die Jungs haben 11 Pleiten in Folge gehabt. Dazu das ganze Thema Durant noch verletzt, Harden jetzt weg, Kyrie Irving nur auswärts unterwegs und jetzt endlich mal wieder gewonnen gegen die Sacramento Kings, 109-85. Und Seth Curry direkt in seinem ersten Spiel sehr, sehr erfolgreich gewesen, 23 Punkte, 7 Rebounds zugesteuert. Also das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt für die Nets. Das soll es jetzt aber mal endgültig dazu gewesen sein, denn wir haben noch zum Abschluss zwei Trades, über die wir jetzt nicht ausführlich, aber kurz sprechen wollen und vielleicht über noch eine der größten Überraschungen von dieser ganzen Trade-Deadline. Ferdi, Kristaps Porzingis spielt nicht mehr bei den Dallas Mavericks. Er ist zu den Washington Wizards getradet worden. Im Gegenzug wechseln Spencer Dinwiddie und Davis Bertāns nach Dallas. Puh, wir haben so viel über Porzingis gesprochen, die Jahre. Und auch so viel über die doch mittlerweile auch frostige Stimmung zwischen ihm und Doncic und so viel darüber gesprochen, dass er so häufig verletzt ist und dass er nicht dieser zweite Star neben Doncic sein kann oder ist einfach, zumindest nicht konstant, den Dallas wirklich gebraucht hat. Es ist jetzt mega überraschend, dass das am letzten Moment passiert ist. Ich glaube, es war auch 2-3 Stunden, bevor die Deadline abgelaufen ist. Dazu auch noch mit den Wizards ein Team, über das man auch nochmal irgendwann in Ruhe sprechen kann. Aber jetzt mal nur aus Dallas Sicht vielleicht, ist das aus Dallas Sicht das Beste, was ihnen vielleicht passieren konnte? Jetzt mal wirklich ein bisschen spitz gesagt.
Du meinst den Trade jetzt an sich, oder?
Ja.
Schwierig. Also natürlich ist es, wenn man jetzt zurückblickt auf diese Zeit mit Porzingis in Dallas, ist es schon unfassbar enttäuschend und sie haben nicht annähernd das bekommen, was sie sich damals mit der Verpflichtung erhofft hatten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es eher als Bekenntnis für einen neuen Co-Star sehen, weil ich glaube, sie haben ja auch in dem Zuge Dorian Finney-Smith mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Und ja. Vielleicht, wenn man da jetzt diesen Anlauf nehmen, okay, dann Porzingis war es nicht, vielleicht ist es wer anders. Auf jeden Fall muss um Luka Doncic herumgebaut werden. Da spielt ja auch dann dieser Trade mit Spencer Dinwiddie eine Rolle, der auch da, wenn er gesund ist, durchaus helfen kann und ein bisschen die Schultern von Doncic entlasten kann. Deswegen bin ich gespannt. Davis Bertāns auch einer, der durchaus, sag mal, solide spielt. Er ist kein Game-Changer, wenn du mich fragst. Porzingis, weiß nicht, ob der in Washington jetzt großen Spaß haben wird, so wie die Franchise momentan dasteht, ohne Beal, mit einer sehr schwierigen Kabinenstimmung, wie man gerade auch von den neu verpflichteten Mavericks hört. Aber auch für mich war das ein Schocker, also habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Doncic ja auch sehr überrascht gewesen, also der war da gar nicht mit eingebunden in den Prozess, was man ja auch ab und zu vermuten kann bei den Topspielern. Hat man ja auch gerade rausgehört bei dir, dass Durant da auch meinte, okay, komm, dann lass uns das tun, lass uns nochmal einen neuen Versuch annehmen. Deswegen bin gespannt, wie sich das jetzt irgendwie ausgeht. Porzingis, wie gesagt, wenn er fit ist, ein guter Spieler, aber eben diese Gesundheit, bei ihm immer das ganz große Thema gewesen, zudem auch diese Kritikpunkte bei einem Ben Simmons, dass er in den wichtigen Momenten sich dann doch zurückzieht. Deswegen bin ich gespannt, ob da jetzt die Mavericks einen besseren Weg einschlagen können mit Dorian Finney-Smith als genannten Co-Star.
Ja, wie in Dorian Finney-Smith, wie gesagt, eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Darauf haben sie sich wenige Stunden später die geeinigt, die Mavs und Finney-Smith. Und wie sagt Spencer den Video auch, dass das schon richtig angesagt soll, so ein bisschen als zusätzlicher Spielmacher, der 28-Jährige, rund um Doncic funktionieren, um ihn da so ein bisschen zu entlasten. Ich glaube, die entscheidende Frage ist wirklich, wie fit ist Porzingis? Also er hat jetzt in 3 Jahren gerade mal 134 Spiele in Dallas gemacht. Also jeder, der den NBA-Rahmenkalender kennt, der weiß, dass 134 Spiele, also in jeder anderen Sportart wären es viele, oder zumindest in vielen anderen Sportarten, in der NBA in 3 Jahren ist es ein Klacks, oder es ist wirklich relativ wenig. Er hat in dieser Saison auch gerade mal wieder nur, in Anführungszeichen, 34 Spiele absolviert, fehlt derzeit mal wieder mit Fußproblemen. Und das wissen wir natürlich auch nicht, können wir auch erst in Wochen und Monaten bewerten, wie schwer sind vielleicht auch die aktuellen Fußverletzungen, ne? Dass es nicht mehr tragbar war für diese Saison. Du hast es eben schon richtig angesprochen in Washington. Also das wissen wir überhaupt gar nicht, was da gerade passiert. Das haben wir, glaube ich, in Woche 4 oder so dieses Jahr oder letztes Jahr eher mal hatten wir sie noch gelobt für den so tollen Saisonstart und was da alles los war. Und seitdem ging es so radikal nach unten, nicht nur in der Tabelle und was die Stats angeht, mittlerweile auch Bradley Beal, auch das hast du eben schon gesagt, Operation hat er sich unterzogen, wird für den Rest der Saison ausfallen, am linken Handgelenk hat er sich operieren lassen. Also dieser Star wird auch zumindest für diesem Jahr nicht mehr weiterspielen. Auf ihn wird Porzingis nicht treffen. Wie gesagt, wie fit Porzingis wirklich ist, auch das kann man momentan schwer einschätzen. Er ist einfach erstmal nochmal wieder verletzt und hat eine ungewisse Zukunft, das Einhorn in der NBA, was es, wie es um ihn so weitergeht. Doncic, auch das vielleicht zum allerletzten Thema nochmal, auch wie du es eben schon angerissen hast, ja, war wirklich geschockt und ein bisschen überrascht. Also ich habe es ihm abgekauft so. Ich habe noch mal ein Interview von ihm gesehen, nach dem Duell jetzt gegen die Heat, dass sie gewonnen haben. Maxi Kleber mit einer wahnsinnig geilen Performance. Die Dallas Mavericks da, wie gesagt, die stehen ja nicht schlecht da. Also die Mavs, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, auch ohne Porzingis, der in dieser Saison, wie gesagt, nicht die große Hilfe war und mit einem häufig übergewichtigen, bisschen übergewichtig wirkenden Doncic, machen die Mavs es wieder richtig gut. So, und so, oder für ihre Verhältnisse richtig gut. Und ich habe es abgekauft, Doncic, dass er geschockt war. Er hat auch nochmal tatsächlich gesagt, wir werden ihn vermissen, Porzingis. Wie gesagt, dass zwischen ihm und Porzingis nicht immer heile Welt war. Auch das ist ja mal ein bisschen außer Mavs-Kabine rausgedrungen. Jetzt soll es den Biddy neben ihm richten und im Sommer dann vielleicht irgendwann nochmal ein weiterer Versuch, einen größeren Coaster an Land zu ziehen. Oder es wird Finney Smith. Das werden wir für euch im Auge behalten und wollen dadurch, aber damit wir endlich auch mal die NBA hier zumachen, ihr merkt, es ist so viel passiert letzte Woche. Also ich könnte hier eigentlich noch 50 andere Trades aufzählen. Aber vielleicht zum Abschluss nochmal, Ferdi, müssen wir nochmal kurz über die Portland Trail Blazers sprechen, denn die haben, keine Ahnung, also eigentlich so gut wie ihren kompletten Kader verscherbelt. Zumindest so für einen Ausverkauf gesorgt und alles nochmal drumherum geworfen. Das Team um Damian Lillard hat nämlich CJ McCollum weggegeben an die New Orleans Pelicans. Der spielt jetzt mit Zion Williamson zusammen dort. Es sind so viele Spieler in diesem Trade involviert. Ich will jetzt gerade alle gar nicht aufzählen, weil das würde hier noch eine halbe Stunde dauern, wer alles zu wem wechselt. Lass es uns nur mal so sagen. Ich glaube, Ferdi, in Portland ist eindeutig, sagen wir mal, der Gedanke aufgekommen, okay, wir müssen hier ein Rebuild machen. Wir müssen das Team, wenn wir Damian Lillard noch irgendwie halten wollen, komplett neu aufbauen. Und dafür brauchen wir Flexibilität, jetzt schon gerade, um einen gewissen Cap-Space zu gewinnen, wenn man einen McCollum abgibt. Und irgendwie, um die Möglichkeit zu besitzen, im Sommer hoffentlich dann um Lillard herum nochmal weitere Hilfe aufbauen zu können. Oder siehst du es anders? Wenn du mich gerade gehört hast.
Jetzt warst du kurz abgehakt.
Guckst mich so.
Jetzt warst du kurz abgehakt, sorry.
Ah, jetzt war ich kurz abgehakt, kein Problem. Ich hab nur gesagt, ich glaube, bei den in Portland ist jetzt endgültig die Entscheidung gereift, ein Rebuild machen zu wollen oder ein Rebuild machen zu müssen um Lillard herum. Und jetzt mit dieser CJ McCollum-Geschichte jetzt schon ja die Erkenntnis gehabt zu haben, okay, mal der nebenbei auch noch ein paar Tage vorher Norman Powell und Robert Covington sich von denen getrennt, die beide nach L.A. zu den Clippers abgegeben, dafür einen Eric Bledsoe erhalten unter anderem. Dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt schon ein bisschen Flexibilität im Cap-Space gewinnen, um im Sommer hoffentlich für Damian Lillard ja, Hilfe an die Seite stellen zu können.
Ja, sehe ich wirklich genauso. Ich finde, man kann schon diesen Gegenwert oder die Gegenwerte, die sie jetzt in diesen ganzen Trades, die sie ja an der Deadline und auch davor gemacht haben, kann man schon ein bisschen in Frage stellen, weil da nur ein Erstrundenpick dabei war insgesamt. Heißt, sie müssen es wirklich über diesen verfügbaren Cap-Space und Free Agency dann richten, weil, gut, dann haben sie zwei Erstrunden-Picks, bin ich gespannt, ob das reicht, um Damian Lillard zu halten, weil ich sehe tatsächlich auch mit diesen vielleicht anstehenden Veränderungen nicht viel, was Portland Mut macht, mit den ganzen Top-Teams wie Phoenix im Westen und auch Utah, Memphis vielleicht da auch in den nächsten Jahren noch mithalten zu können.
Ja, es wird wirklich schwierig für Portland und es ist die Frage auch, wie lange wirklich Lillard sich das anguckt. Er hat ja schon häufiger mal mit einem Wechsel kokettiert, sagen wir mal so, dass er da jetzt nicht mehr wirklich glücklich war. Er will da ein Team um sich drum gebaut haben, wo er auch einfach mal die Chance hat, relativ lange in so einer Saison Basketball zu spielen und nicht frühzeitig irgendwann sich das Ganze von der Couch anzugucken. Und ob das jetzt so positiv läuft, dass sie schon ab Sommer direkt so positiv für ihn draften können oder traden können, halte ich auch erstmal für ein großes Fragezeichen, ein Ausrufezeichen wollen wir jetzt, glaube ich, langsam mal hinter die NBA setzen und hinter all das, was passiert ist. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden in der nächsten Zeit, wenn wir mehr wissen, wie es um die einzelnen Spieler aussieht, beziehungsweise wie sie in den einzelnen Teams angekommen sind. Und Ferdi, deswegen lass uns doch jetzt nochmal kurz in die NHL blicken. Nicht so ausführlich, wie wir es in die NBA gemacht haben. Ich glaube, da führt heute keinen Weg aber doch dran vorbei. Aber eine Sache müssen wir besprechen, und zwar, dass das Team von Dreiseitel, die Edmonton Oilers, einen neuen Coach hat. Denn Cheftrainer Dave Tippett wurde, ja, wie sagt man es, der Laufpass gegeben, glaube ich, so wird es genannt. Er wurde vom Eis weggeschickt und damit ist Jay Woodcroft, der vom Oilers Farm Team, den Bakersfield Condors, kommt. Der übernimmt den Posten und ist direkt positiv reingestartet, Ferdi. Die ersten drei Spiele, direkt drei Siege. Davor die Oilers mit, ich glaube, zwei oder drei Niederlagen am Stück, waren mittlerweile nur noch auf dem sechsten Platz in der Pacific Division, mit lagen ein gutes Stück hinter den Playoff-Plätzen. Und das kann überhaupt nicht das Ziel der Mannschaft von Dreiseitel sein. Jetzt mittlerweile sieht es schon wieder ganz anders aus. Das kann ich gleich nochmal kurz sagen. Wo sie jetzt gerade stehen, sind durch die drei Siege auf jeden Fall wieder positiv in der Tabelle geklettert. Da vielleicht ganz kurz an dich einfach die Frage, ist es für dich verständlich, dass Tippett den Hut nehmen musste?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde generell seit Jahren ist so viel Potenzial in diesem Oilers-Kader, allein mit McDavid, Dreiseitel, das ist so eine gute Kombination, das kann nicht sein, dass du da nie, auch nur annähernd, in Richtung Stanley Cup Finals kommst. Ich finde jetzt mit Woodcroft ist ein neuer Geist in der Mannschaft, das ist ein bisschen so eine Aufbruchstimmung, die haben jetzt nochmal Bock, ein bisschen frischer Wind in der Truppe, drei Siege in Folge. Bin gespannt, wie sie es weiter aufrechthalten können, ob das jetzt erstmal nur dieser klassische Trainereffekt in den ersten Wochen ist, inwiefern wird sich das System, was er spielt, bewähren und ob er es jetzt auch positiv schafft, dann auch in den Playoffs, wenn sie es dann schaffen, mal ein, zwei Runden zu gewinnen.
Es sieht auf jeden Fall wieder deutlich besser aus mit den Playoffs. Nach diesen drei Siegen, jetzt heute Nacht, beziehungsweise gestern Nacht, die LA Kings mit 5-2 geschlagen, Dreiseitel unter anderem mit einem Assist dabei gewesen, stehen jetzt mittlerweile wieder auf Platz 3 in der Pacific Division, sind da also geklettert. Es ist da allgemein zwischen Platz 6 und 3 sehr, sehr eng. Also da geht es wirklich wie mit dem Fahrstuhl, wirklich schnell nach oben, aber auch genauso schnell nach unten, wenn du dann mal einen Streak hast und ein paar Spiele gewinnst oder aber auch mal ein paar verlieren solltest, stehen insgesamt auf Platz 7 in der Western Conference. Das würde sie gerade berechtigen, um in die Playoffs einzuziehen, denn vielleicht da nochmal ganz kurz, die ersten 8 Teams der jeweils Eastern und Western Conference qualifizieren sich für die Playoffs, die dann am, ich glaube, 4. Mai beginnen, will ich jetzt nicht zitiert werden, aber die müssten Anfang Mai losgehen. Und da sieht es auf jeden Fall wieder deutlich besser aus um Dreiseitel. Und ich glaube, das haben wir auch schon 1000 Mal besprochen. Ich glaube, da kann man jetzt auch wirklich langsam Ausrufezeichen hintersetzen und das dann für sich stehen lassen. Das Team ist viel zu gut, als dass es A, nicht mal in die Playoffs kommen würde oder B, dort in der ersten Runde direkt ausscheidet. Das muss man einfach mal sagen. Und wenn sie es dieses Jahr wieder nicht machen sollten, dann muss man da doch mal ein bisschen länger überlegen, woran das hapern kann, ob man da falsche Charaktere da doch drin hat, ob da vielleicht teilweise ein bisschen zu sehr die Selbstgefälligkeit drin ist. Denn mit so einem Sturm-Duo, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Dreiseitel hat unter anderem durch den Assists seine alleinige Stellung in der Topscorer-Wertung, also wo es dann um Assists und Goals zusammengeht, mal wieder ausgebaut. Also wenn du damit nicht irgendwie zumindest über die erste Runde der Playoffs hinauskommst, dann machst du irgendwie allgemein als Franchise was falsch, meiner Meinung nach. Aber das werden wir uns in den nächsten Wochen angucken, ob dieser positive Lauf dort weitergeht. Und zum Abschluss wollen wir uns in der MLB angucken, ob überhaupt irgendein Lauf langsam mal losgeht oder weitergeht oder was da überhaupt passiert. Und ich hoffe, Ferdi, ähnlich wie ich dir jetzt ein paar positive Nachrichten um Dreiseitel bescheren konnte, dass du vielleicht allen Baseballfans da draußen auch ein bisschen was Positives mitbringen kannst, dass wir nicht um die MLB zittern müssen.
Oh, schwierig, 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 schwierig. Also es geht so ein bisschen in die richtige Richtung. Also klar ist ja, wir haben diese verhärtete Fronten zwischen der Spielergewerkschaft und der MLB. Natürlich das Oberhaupt der MLB ist der Commissioner, wie wir es auch in anderen Ligen kennen. Das ist in dem Fall Rob Manfred. Und der muss dann im Endeffekt die ganz großen Dinger diesen finalen Vertrag unterschreiben. Und er meinte, okay, ich verstehe, was die wollen. Ist jetzt aber erstmal nicht auf das Finanzielle direkt eingegangen, was ja dieser große Streitpunkt ist, den ich euch letzte Woche erklärt habe, sondern vielmehr auf diese Nebenaspekte des Spielerischen. Und da ist ja ein interessanter Aspekt beim Baseball, dass wir diese zwei Ligen haben, die American League und die National League. Und da gibt es nicht nur einen Unterschied im Namen, sondern auch von der Spielweise. Denn in der American League gibt es anstelle des Pitchers im Lineup der Offensive einen Designated Hitter, der nur für Schlagen auf das Feld tritt und nicht defensiv eingesetzt wird. In der National League übernimmt das der Pitcher und ist dementsprechend eine kleine Schwächung für die Offensive in den meisten Fällen. Deswegen gab es auch immer wieder Gerede, gibt es jetzt in der World Series, wo dann ja National League auf American League trifft, einen Heimvorteil für eine der beiden Seiten, für die National League, weil eben der Pitcher mehr daran gewöhnt ist zu schlagen. Das will man jetzt einfach in Zukunft verhindern. Manfred hat gesagt, okay, gehe ich mit, ab sofort soll es in diesem neuen Vertrag einen universalen Designated Hitter geben. Da bleibt aber die Frage, ob es weiterhin Pitchern erlaubt ist zu schlagen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben mit Shohei Ohtani so eine Allzweckwaffe, der als Pitcher auch einer der besten Schlagmänner der Liga ist. Und wenn der dann pitcht und nicht schlagen darf, wäre es natürlich blöd gelaufen. Da müssen wir noch eine Regelung bzw. eine klare Meinung zu äußern. Manfred meinte aber auch, also Spielabsagen wären eine Katastrophe für den Baseball. Das ist ja klar, wenn du dann noch mehr Geld auch gerade erst mit Corona hinter dir verlierst. Er meinte, es sieht gut aus, dass sie den regulären Plan einhalten können. Was man da jetzt nicht raushören kann, ist, ob es der reguläre Plan mit Spring Training ist oder der reguläre Plan der Regular Season. Das bleibt abzuwarten, weil Spring Training würde schon nächste Woche losgehen. Der 26. Februar ist da der Tag, wo die ersten Mannschaften wieder loslegen und trainieren und spielen. Deswegen zur Regular Season haben wir noch einen Monat mehr Zeit. Bjarne, vielleicht, was denkst du dir, wenn der Commissioner erstmal nur auf diese, sag ich mal, auf das Kleingedruckte eingeht, der Spieler, und nicht auf das Finanzielle, was glaubst du wirklich, dass man da rechtzeitig starten kann?
Ich bezweifle es. Ich bezweifle es, denn das haben wir ja auch schon in der Sonderfolge in der letzten Woche besprochen. Ich glaube, das hattest du relativ ausführlich erklärt, wie wichtig auch dieser finanzielle Aspekt einfach ist, ne? Und da geht es jetzt gar nicht nur, wie gesagt, jeder andere rümpft da vielleicht die Nase und zieht die Augenbrauen hoch und denkt, ey, ganz ehrlich, ob der jetzt ein junger Spieler 600.000 oder 800.000 verdient oder keine Ahnung. Es geht da ein bisschen mehr, glaube ich, für die Spieler als jetzt nur um diese Summe. Es geht auch so ein bisschen um diesen Respekt und überhaupt die Möglichkeit, dass wenn du einfach ein sehr, sehr guter Typ bist und ein sehr guter Spieler bist, dass du nicht trotzdem nur in Anführungszeichen von so einem Rookie-Vertrag leben musst. Und wie gesagt, das ist alles erstmal in Anführungszeichen gesetzt. Wir reden da immer noch über krasse Summen, aber das geht da, glaube ich, um ein bisschen mehr. Und wenn du als Oberhaupt oder als Mitgesicht dieser Liga halt das, den Spielern weiterhin das Gefühl vermittelst, okay, also auf Kleinigkeiten können wir jetzt so langsam eingehen. Und da hat er auch gesagt, da sind wir immer noch näher dran und vieles ist gar nicht mehr so weit weg, wie es mal geschehen hat. Ja, ist auch okay, das sollte auch genauso sein. Aber wenn du auf genau diese Themen, die am Ende die Spieler beschäftigen oder die Spielergewerkschaft beschäftigen, immer noch nicht, ja, auf diese Kompromisse eingehst oder aber neue Lösungen findest, dann, ja, dann wird es auch mit dem Plan, von dem er gesagt hat, schwierig am Ende ihn einzuhalten.
Ja, ich glaube, das Zitat, was immer wieder die Runde macht im Baseball von Manfred ist, wir sind einen Durchbruch davon entfernt, das zu lösen. Ja, logischer Satz, natürlich ist man das immer weg, wenn man Probleme zu lösen hat. Vielleicht, wenn diese Krise, dieser Lockout weiterhin anhält, werden wir, denke ich, nächste Woche mal auf den Begriff MLB Service Time eingehen, die auch mit Vertragssituationen und dem Geld oder mit dem finanziellen Aspekt dieser Sportart für die Spieler sehr wichtig ist, der auch genau wie die Arbitration im Fokus steht bei diesen Verhandlungen. Aber worauf wir heute eingehen wollen, ist was Positives am Baseball, und zwar eine coole Karriere, eine starke Karriere mit einem Happy End. Und zwar ist das die von Ryan Zimmerman, der First Baseman der Washington Nationals. Und der hat jetzt nach 16 Jahren seine Karriere beendet. Der wurde nämlich 2005 von eben dieser selben Franchise gedraftet. Er war der erste Pick der Nationals, seitdem sie ja aus Montreal, da hatten wir, glaube ich, als die Rays dahin wollten nach Montreal drüber gesprochen, dass die Nationals da ja eigentlich herkommen, wurde er als erster Spieler an Nummer 4 gedraftet in dieser Franchise und deswegen ein ganz besonderer Spieler für alle in Washington, für diese Nationals. Er war das Gesicht der Franchise, wie man es ja so häufig hört bei frühen Draftpicks. Er hält ja auch viele Rekorde, also zum Beispiel hat er 1799 Spiele absolviert. Kristaps Porzingis kommt da nicht wirklich hin. Dann 1846 Hits in dieser Zeit, 284 Home Runs, 963 Runs hat er erzielt. Und ganz wichtig, neben all diesen Rekorden dieser Franchise, hat er auch den einzigen Titel für die Nationals 2019 mitgestaltet, mitgewonnen. Gegen die Houston Astros, wer es noch weiß, eine super Serie über 7 Spiele, ein Comeback im letzten Spiel. Also das hat die Karriere von einem Ryan Zimmerman hinten raus geprägt. Dieser Abschied kommt nicht ganz unerwartet. Er ist ja auch jetzt lange in der Liga, wie man schon merkt, bei 16 Jahren. Da kann man auch mal abdanken irgendwann. Am 3. Oktober hat er das letzte Heimspiel im Nationals Park gehabt. Und da wurde schon klar, okay, sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Das wird es wohl gewesen sein. Vor seinem ersten At-Bat sind die Fans nochmal aufgestanden, haben applaudiert und wussten, okay, wir feiern jetzt unseren Held, unser Gesicht der Franchise, das Gesicht der Nationals, und haben ihn dann verabschiedet. Er hat auch geweint, aber ein cooler Moment, war Buster Posey ja nicht vergönnt, weil es eben überraschendes Karriereende war. Aber trotzdem, Ryan Zimmerman, nicht nur viele Rekorde, auch zweimal im All-Star-Game gestanden. Und Bjarne, Buster Posey bekommt jetzt am 7. Mai ein Buster Posey Day, um sich von den Giants und von den Giants-Fans verabschiedet zu werden. Bei Ryan Zimmerman, glaube ich, darf man mit einer ähnlichen Festivität rechnen.
Gehe ich ganz stark davon aus. Also wie gesagt, bei Barca haben wir ja auch gesagt, was er für eine Legende war, was er für Titel alles geholt hat. Und du hast es bei Zimmermann eben ja aufgezählt. Den einzigen Titel auch noch dazu geholt, diese 16 Jahre. Es ist die Spiele, die er gemacht hat. Und ich glaube, das hat man jetzt am ja, besagten 3. Oktober letzten Jahres schon ein bisschen mitbekommen, was ihm das auf der einen Seite bedeutet hat, die ganzen Jahre da unterwegs gewesen zu sein, aber was das auch den Fans und dem Publikum bedeutet hat. Und ich bin immer einfach ein Fan davon, verdienten Spielern, die über Jahre so viel ja, Blut, Schweiß, Tränen, was man immer auch sagen möchte, um das ein bisschen martialisch klingen zu lassen, da irgendwie gelassen haben in so einem Trikot, dass man denen dann nochmal einen gebührigen Tag ja, schenkt und das irgendwie alles unter diesem Motto ablaufen lässt. Ich habe das selber mal hier im Fußball ein paar Mal mitgemacht, wenn es dann irgendwie verdiente Spieler waren, die dann zum Ende der Karriere dann nochmal irgendwie so einen Tag mit ja, unter ihrem Stern, unter ihrem Namen irgendwie hatten. Und es waren immer wunderschöne Tage, wie ich das in Erinnerung hatte, für alle Beteiligten und besonders für diese Person. Und wenn so ein Buster Posey das bekommt, ich glaube, dann ist Zimmermann auf jeden Fall nicht weit entfernt davon, ähnliche Ehrungen verdient zu haben.
Auf jeden Fall. Also wenn Ryan Zimmermann keinen besonderen Tag bekommt, dann wahrscheinlich keiner bei den Nationals, denn dieser Mann wird auch Mr. National genannt. Und damit ist alles gesagt. Also eine super Karriere von Ryan Zimmermann. Bin gespannt. Die Nationals haben ja mit Juan Soto den nächsten Superstar gedraftet, der jetzt für sie das Gesicht der Franchise sein wird. Also, wir müssen weiterhin abwarten, ob wir da was Positives bei den Verhandlungen hören. Wie gesagt, nächste Woche auf jeden Fall mal Service Time erklärt bekommen. Das solltet ihr euch merken, dann schaltet ihr wieder ein. Und in den anderen Sportarten wird auch vieles los sein. Also ich glaube, im Football werden wir mal den Off-Season-Plan durchgehen. Wann sind diese wichtigen Termine? Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Basketball, Eishockey wird munter weitergespielt. Da ist es sehr, sehr spannend. Und dementsprechend würde ich sagen, knappe Stunde wieder abgerissen. Also es geht so schnell und macht's gut. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.